Hansl Audio.
Sie hören einen Ausschnitt der Rede von Michael von Brück, gehalten zur Vorstellung des Verlags der Weltreligionen auf der Leipziger Buchmesse im März 2007.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Angst und Hoffnung, wie Skylla und Charybdis, die beide einen realistischen Blick auf die Wirklichkeit verstellen, oder Angst und Hoffnung als Konstituenten des Menschen, die, wo immer der Mensch auftritt, in welcher Kultur auch immer er sich artikuliert, zum Menschsein gehören, ist nicht dieses Gloria, was Soli Deo gesungen werden soll und hier in dieser Vignette an der Orgel wie an vielen Orgeln der Welt steht, wie ein Pfeifen im Walde angesichts der Ängste, gerade auch des modernen Menschen, und ich muss diese Ängste hier nicht aufzählen, hat nicht das Getöse der Stalinorgeln den Klang der Kirchenorgeln im 20. Jahrhundert so übertönt, dass uns der Gesang kaum noch über die Lippen kommt? Ist dieses Wiedererwachen der Religion nicht eine Gefahr angesichts von Ängsten und Hoffnungen, die millionenfach und weltweit enttäuscht wurden? Wo immer man hinschaut, Religion ist plötzlich wieder da, ob im Spiegel, in der Zeit, in der Geo. Der Papst und der Dalai Lama als Medienstars, Millionen Erweckungen in den USA und Lateinamerika, wo dieser Begriff Millionen beides bedeutet, Menschen, aber auch Dollar, seit Tetzel ja eng mit der Religionsgeschichte verknüpft und vorher auch schon. Kampf satter Macht- und Einflusskampf der Religionen auf den Märkten der Religion in Asien und Afrika. Die Hirnforschung fragt nach einem, allen Ernstes, nach einem Gottesmodul im linken Schläfenlappen, oder ist es der rechte? Die Ärztezeitung vom 7. Juni 2006 berichtet über eine groß angelegte Studie zum Gebet, immerhin von Harvard. Das Resultat, wieder erwarten, nach religiösen Fürbitten bei 1800 Bypass-Patienten gab es bei 14% mehr Komplikationen. Wie soll man denn das deuten? Gleichzeitig belehrt uns die Glücksforschung, dass religiös zu sein das Leben verlängere und dazu beitragen könne, glücklicher zu sein. Vor allem aber erschreckt uns das, was wir so undifferenziert religiösen Fundamentalismus zu nennen gewohnt sind. Sei es in islamischen Bereichen, wo Menschen nicht nur sich, sondern wissentlich Kinder, Frauen, Hunderte in die Luft jagen, um politischer Ziele willen, um vielleicht bestimmte Hoffnungen und Ängste, die sie haben, zu kompensieren. Fundamentalismen aber auch, es wurde angesprochen, in den USA, wo Jesus Camps der amerikanischen evangelikalen Rechten gegen alles in der Welt, was liberal und anders ist, ausgebildet werden, um als fanatische Kämpfer in der Endschlacht der Weltgeschichte zu obsiegen? Was ist das eigentlich alles? Sind wir plötzlich nicht mehr aufgeklärt? Was ist denn Religion? Religion, keine Angst, der Religionswissenschaftler wird jetzt nicht eine Definition versuchen, die lang und breit wäre, weil es die nämlich nicht gibt. Religion ist, sagen wir es ganz einfach, die Kulturleistung des Menschen, mit der er seine Endlichkeit anschaut und vielleicht auch kompensieren oder überwinden will. Religion bietet Orientierung, sie bietet Hoffnungen und verarbeitet Bilder der Hoffnungen zu großen Schriften, zu ganzen Kulturen. Aber sie versucht auch Ängste zu kompensieren. Religion gibt dem Gesetz seit Hammurabi bis letztlich zum Gesetz der Bundesgrundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das, wovon das Gesetz, um Böckenförder zu zitieren, nicht selbst leben kann, nämlich den moralischen, den kosmologischen Rahmen. Religion hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass sich arbeitsteilige Gesellschaften entwickeln konnten, dass sich Staaten herausgebildet haben, an den großen Flüssen der Menschheit zunächst, Euphrat und Tigris, Nil, Ganges, Huang Ho und anderen, und dann ausgreifend in Imperien zu immer größeren Gebilden. Religion, soweit wir sie kennen in der Menschheitsgeschichte, ist ein ganz wesentlicher Faktor bei der Herausbildung von Identität. Identität nicht nur des Einzelnen, sondern Identität von Gruppen, die zusammenhängen. Und der Mensch ist darauf angewiesen, dass er in Gruppen, die verlässlich sind, überleben kann. Identifikation bedeutet aber immer beides. Identifikation bedeutet Abgrenzung zu dem, was nicht mein eigenes ist, und Bejahung dessen, was denn nun mein eigenes ist. Identifizierungsprozesse haben immer diese Doppelgestalt und Religionen natürlich auch. Das Christentum ist, was es ist, in Abgrenzung von Judentum. Und der Islam ist, was er ist, in Abgrenzung von Judentum und Islam. Der Buddhismus grenzt sich ab von dem, was später Hinduismus heißen wird. Religionsbildungen sind Identifikationsprozesse, und dieser identifikatorische Akt hat sowohl individuell als auch gesellschaftlich immer diese beiden Aspekte. Abgrenzung schafft aber immer das andere. Das andere, was meine eigene nicht gelebte Möglichkeit ist, um es ganz allgemein zu sagen, das andere, das mir dann zur Angst wird, weil es mich selbst einengt, um diese Definition von vorhin noch einmal aufzugreifen. Ängste vor Gott, Ängste der Hölle, Ängste vor dem Tod, vor dem Gericht, Ängste vor der Häresie, vor der Abweichung, Ängste vor dem anderen gehören zu den Religionen, jedenfalls zu allen, die ich kenne. Deshalb muss Religion nicht neurotisch sein. Religion hat aber die Tendenz, diese Ängste zu verstärken, wie in einem Brennglas anzuschauen, weil sie, und das tut Religion in jeder Hinsicht, in einen letztgültigen Rahmen, nennen wir ihn Gott, nennen wir ihn den Dharma, nennen wir ihn das universale Weltgesetz, stellt. Ich möchte, um nicht zu ausführlich zu sein, die Ängste der Religionen und den Umgang vielleicht mit den Ängsten an den Grundformen der Angst abbilden, wie sie Fritz Riemann in seinem Klassiker von 1961 beschrieben hat. Riemann unterscheidet, und das Buch ist in vielen, vielen Auflagen immer noch aktuell, die Schizoide von der depressiven, zwanghaften und hysterischen Persönlichkeit. Die schizoide Persönlichkeit, und diese vier Persönlichkeiten sind die vier Grundformen der Ängste, die schizoide Persönlichkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie Angst vor Hingabe hat. Die depressive dadurch, dass sie Angst vor Autonomie aufweist. Die zwanghafte Persönlichkeit hat Angst vor allem Neuen. Und die hysterische Persönlichkeit hat Angst vor Bindung. Bindung an Ordnungen, an Gemeinschaften, was auch immer. Erstens, die schizoide Form der Angst, die Angst vor der Hingabe. Das ist die Angst, die dadurch kommt, dass ich mich abgrenzen zu müssen glaube. Die Unfähigkeit, auf den anderen zuzugehen, weil ich Angst habe, ich verliere etwas, ich verliere meine Identität. Es ist genau dies die Neurose der Fundamentalisten. Bitte. Dieser Begriff Fundamentalismus ist unglücklich, aber er ist heute eingeführt. Es ist nicht mein Thema, ihn zu dekonstruieren heute Abend. Die schizoide Persönlichkeit ist eine, die sich nicht einlassen kann, die sich nicht loslassen kann. Wir haben das in der Individualpsychologie, genauso wie in der Völkerpsychologie oder in der Charakteristik der Religionen. Das, was wir an gegenwärtigem Religionsgebaren weltweit, auch nicht nur im Hinduismus oder im Christentum und Islam, wie wir es vorhin nannten, finden, sondern auch im Hinduismus, auch in manchen buddhistischen Strömungen, auch in manchen jüdischen Strömungen, ist eine schizoide Reaktion auf die unbewältigte Aufgabe der Hingabe, der man sich nicht zu unterziehen wagt, die Welt unüberschaubar geworden ist. Die Neurose ist eine Möglichkeit der Abgrenzung, die Dinge zu vereinfachen. Eine Form, lassen Sie mich so nennen, der Monokausalitis. Die zweite Form der Angst, die Riemann mit der depressiven Persönlichkeit beschrieben hat, ist die Angst vor Autonomie, die Angst vor Ichwerdung, vor Eigenständigkeit und auch dem kritischen Bewusstsein. Wir wissen aus kulturgeschichtlichen Analysen und psychologischen Deutungen derselben, dass viele Menschen eher das Diktat eines anderen ertragen, als selbstständig sein zu müssen. Man flüchtet unter den Schutz des kleingeschriebenen Mann. Auch das wäre eine Analyse für sich, inwieweit wir in unseren aufgeklärten, sogenannten individualisierten Gesellschaften wirklich Individuen sind oder nicht doch Moden hinterherlaufen und sehr stark kollektiven Trends, die sich natürlich ständig wandeln, hinterherlaufen. Aus Angst vor Autonomie. Die Depression als Volkskrankheit hängt damit zusammen und sie nimmt in Kulturen zu, die dem westlichen Lebens- und Medienmuster folgen. Die Angst vor Eigenständigkeit und Kritik ist etwas, was alle Religionen begleitet. Konformität sucht man, der Konformität unterwirft man sich, um Sicherheit, Gemeinschaft, Bindung zu finden, die man sonst nicht finden kann. Das natürlich, wie wir wissen, eine ganz unreife, eine geradezu regressive Haltung, von der die Religionen keineswegs frei sind. Aufklärung, Bildung, Erkenntnis der Pluralität, die schon in jeder Identität, auch in jeder religiösen Identität liegt, tut Not. Die dritte Form der Angst, die zwanghafte Form, ist die Angst vor dem Neuen. Wiederum das Streben nach Sicherheit, das Streben, man könne getrost nach Hause tragen, was man schwarz auf weiß besitzt, nicht wahr? Es ist der Dogmatismus, der sich hier äußert und der auch in den Religionen gut zu Hause ist. Die vierte Form der Angst, die Riemann als die hysterische Form beschreibt, ist nun auch wieder eine interessante, die Angst vor Bindung. Es ist der Mensch oder die religiöse Gruppe, die ihre Identität mit sich selbst nicht findet, die es an Respekt vor der eigenen und damit auch vor der anderen Tradition fehlen lässt, die alles nicht nur in Frage stellt, sondern alles meint, mit zynistischer Arroganz hinwegfegen zu können. Einer zynistischen Arroganz, die nichts anderes als ein Feigenblatt für das eigene Unvermögen ist. Auch das finden wir in der Religion und der Religionskritik häufig, die hysterische Form der Angst. Alle diese vier Ängste, suizid, depressiv, zwanghaft und hysterisch, haben eines gemeinsam. Es fehlt die Balance, von der ich vorhin sprach. Die Balance, oder lassen Sie mich klassisch religiös ausdrücken, die Gelassenheit. Die Gelassenheit zum Beispiel des Mystikers, die immer gepaart ist mit Freude und Humor. Und da wäre ich bei dem Humor und dem Lachen, von dem Kant vorhin sprach, was uns aber jetzt in diesem Moment nicht, noch nicht erlaubt ist. Ich möchte vielmehr noch einmal auf die gegenwärtige Geschichte der Religion eingehen. Auf das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben oder auf einige Aspekte dessen, was wir die interreligiöse ökumenische Bewegung nennen können. Wir sagten, Hoffnung ist das Imaginierte, die Kraft der Fantasie, das Leben anders denken und auch erleben zu können, als es im Moment sich gestaltet. Diese Fantasie, meine Damen und Herren, ist ja kein Hirngespinst. Das wäre in den Bereich des Pathologischen einzuordnen, lässt sich aber ja sehr wohl vom Bereich des Poetischen unterscheiden. Diese Fantasiekraft des Menschen ist der Motivationsgeber für seine Schöpfungskraft, für die Gestaltungskraft, ist das, was Kultur ausmacht. Aber eine Fantasie, die wirklich Hoffnung bieten will, muss informiert sein. Bilder der Hoffnung und der Angst sind das, was den Menschen steuert. Und das sind die Dokumente der Religionen. Bilder der Hoffnung sind die Spiegel der eigenen Geschichte, die sich im kulturellen Gestaltungsprozess in die Zukunft projizieren. Solche Bilder der Hoffnung schöpfen immer aus den Traditionen, aus den Sprachen, aus den poetischen Bildern, aus den mythischen Bildern, die wir in unseren Kulturen überkommen haben. Und bitte, keine unserer Religionen, keine unserer Kulturen ist autark. Sie alle, und ich könnte jetzt die ganze Palette der Religionen oder dessen, was in unserer Edition erscheinen soll, nennen, sie alle sind statistisch. Das alte Ägypten hat sie alle durchdrungen. Das alte Mesopotamien, die zarathustrische Religion, hat sie durchdrungen. Die Vedas haben ganz starke Spuren hinterlassen in der gesamten indischen Geschichte. Die Upanishaden haben sowohl das als auch das, was sich dann als Buddhismus entfaltet hat, beeinflusst. Indien hat Griechenland beeinflusst und Griechenland Indien. Die Kulturen, die Religionen, die von manchen, Entschuldigung, uninformierten Gegenwartskritikern als einzelne Einheiten betrachtet werden, die dann im Krieg oder Kampf miteinander stehen sollten. Die Religionen und Kulturen sind schon immer durchdrungen, genauso wie unsere Sprachen auch. Es gibt keine Abgrenzung oder kein Copyright im Bereich der Religionen. Diese Entwicklungen zu einer sich immer weiter entfaltenden, einander durchdringenden, aber auch abgrenzenden Kulturen- und Religionsvielfalt können wir nur über die, ich sagte es schon, letzten 3-4 Jahrtausende verfolgen. Sie ist aber mit Sicherheit viel älter und sie gewinnt natürlich im Zuge der Akzeleration moderner Kulturbildungsprozesse seit dem 19. Jahrhundert an einer Dramatik des Tempos auch, die ihresgleichen in der Geschichte vorher nicht gekannt hat. Interessant ist, dass wir vielleicht, zumindest mit Bezug auf die Religionen, von einem ersten Globalisierungsschub Ende des 19. Jahrhunderts sprechen können und von einem zweiten Ende des 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts, wie Sie alle wissen. Interessant ist, dass dieser erste Globalisierungsschub im Fern des Jekle, also etwa ab den 1890er Jahren, fängt schon etwas eher auch an, mit ökonomischen und politischen, verkehrstechnischen, kommunikationstechnischen Entwicklungen zusammenhingen, genauso wie unsere gegenwärtige Globalisierung. 1893 findet das Weltparlament der Religionen in Chicago statt, am Rande oder in Verbindung mit der Weltausstellung, der ersten oder einer der größten ökonomischen Selbstdarstellungsveranstaltungen der ersten industriellen Moderne. 1893 das Weltparlament der Religionen, wo man erstmals Vertreter aus Indien, Sri Lanka, aber auch aus Japan hört, ihnen ein Podium gibt und durchaus auch zur Überraschung der Veranstalter feststellen muss, das Publikum ist hingerissen. Vivekananda und andere sind die Boten einer asiatischen Welt, die hier zum ersten Mal ernst genommen, ja, geradezu enthusiastisch, auch gelegentlich überenthusiastisch gefeiert wurde. Simpel die Botschaft, klar die Sprache, ohne dogmatische Verkrustungen, was Vivekananda 1893 dort prophezeit und dargestellt hat, sind Bilder der Hoffnung. Aber auch dieses Chicagoer Ereignis, die Initialzündung, wir können sagen, der interreligiösen Ökumene, steht nicht allein da. 1894, also fast zeitgleich, wird in Paris von de Coubertin die neue olympische Bewegung aus der Taufe gehoben. Auch das eine Antwort auf die Globalisierung, eine Antwort auf das Hoffnungsbild der Einheit der Menschheit. Und es ist die Zeit, in der, nun komme ich langsam zum Schluss, in der Max Müller seine Sacred Books of the East herausgibt. 50 Bände, 1879 bis 1910, immerhin bei Oxford University Press. Aber nun kommt die Pointe. Müller, einer der ganz großen Kulturwissenschaftler und Sprachwissenschaftler seiner Zeit, aus Deutschland nach England gegangen, Sanskritist, einer der ersten Religionswissenschaftler, ein Klassiker der modernen Religionsgeschichtsschreibung. Müller möchte in seinen Sacred Books of the East die hebräische Bibel und die griechische Bibel neben die Editionen der Religionen aus Asien, aus dem Mittleren Osten und so weiter stellen, und es wird ihm verboten. Auf Betreiben der konservativ-katholischen Oxford-Bewegung, die eine Relativierung der Bibel fürchtet, darf er das Alte und das Neue Testament nicht in seine Sacred Books of the East aufnehmen. Müller hat darunter gelitten. Heute, 130 Jahre danach, sind wir einen Schritt weiter. Ein Zeichen der Hoffnung, wie mir scheint, wieder die Angst. Wenn wir, und ich vergleiche nicht zufällig, die Editionen, die im Verlag der Weltreligionen geplant sind, mit den Sacred Books of the East, wenn wir heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein solches Unternehmen aufgreifen, hat die Menschheit oder doch zumindest Teile einer aufgeklärten Menschheit einiges gelernt. Die Ökonomie ist globalisiert. Gegen den drohenden, in Anführungsstrichen, Kampf der Kulturen formiert sich eine Konferenz der Religionen für den Frieden, auch eine Großedition wie der Verlag der Weltreligionen mit Vedas, Upanishaden, Gita, Koran und den biblischen Büchern zusammen in einer Dokumentation der Geistesgeschichte und Kulturgeschichte der Menschheit. Das ist etwas, was Gemeinschaft, was Identität in einem neuen Format verbirgt. Nämlich das, was ich gern Identitätspartnerschaft nenne. Identität nicht auf Kosten des anderen. Identität und die Größe meiner Kultur, Sprache und Religion nicht, indem ich den anderen klein mache, sondern indem ich die Größe des einen Geistes in den Unterschieden, die auch bleiben, zwischen den Religionen, Sprachen und Kulturen wertschätze. Allerdings, und ich zitiere Ulrich Beck, er schreibt, das moderne Verständnis der Zukunft beginnt dort, wo Zukunft offen, unsicher und gestaltbar erlebt wird. Zitat zu Ende. Das Problem ist, dass das Unsichere Angst macht. Der Ruf zur Gestaltung, der aus auch diesem Zitat tönt, dieser Ruf setzt Verantwortung voraus. Und zahlreiche Menschen sind nicht erwachsen genug, um die Verantwortung für diese Freiheit wahrzunehmen. Sie regredieren unter dem Druck der Frustration. Was hilft dagegen? Aufklärung, Bildung. Herzensbildung wie Geistesbildung. Und dazu sollen unsere Bücher dienen. Im Zen, und damit, das werden Sie mir nachsehen, weil ich der Tradition nahestehe, gibt es einen berühmten Spruch. Offene Weite, nichts von heilig. Aber nicht, weil nichts heilig wäre, sondern weil alles heilig wird durch Achtsamkeit und durch Erkenntnis. Hoffnung, meine Damen und Herren, ist die Offenheit des Weges. Sie kann nie erfüllt oder versagt sein, sondern bleibt in der Schwebe des Möglichen, das im eigenen Bewusstsein stets neu gestaltet wird. Und so gestaltet sich die Welt durch den Menschen, durch menschliches Bewusstsein, durch mentale und emotionale Reifung, durch hoffende Sehnsucht, die alles Gebundensein im Schmerz der Vergangenheit überwindet. Das, so scheint mir, ist reife Religion, die zukunftsfähig ist. Sie setzt aber voraus, dass man die Möglichkeiten und Fallstricke aus der Vergangenheit kennt. Das Terrain des Humanum lässt sich nicht ausmessen, aber doch in Umrissen kartografieren. Durch Kenntnis der Geschichte, durch Kenntnis der Traditionen, durch Kenntnis der Religion in Geschichte und Gegenwart. Dafür, so scheint mir, kann ein Verlag der Weltreligionen ein Schlüssel werden. Ein Schlüssel, der jedoch immer neu angepasst werden muss. Ich danke Ihnen.